Beide Kapitel sind wiederum für viele Leser nicht so ohne weiteres verständlich. Das hängt einmal mit dem Namen Babylon zusammen und dann mit der doppelten Bedeutung, mit der dieser Name in beiden Kapiteln verwendet wird. Aber wir wollen lesen. Es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatte, und redete zu mir und sprach: Komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben, und die Bewohner der Erde sind trunken geworden vom Wein ihrer Unzucht. Und er führte mich im Geist hinweg in eine Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das vor Lästernamen war und sieben Köpfe und 10 Hörner hatte. Und die Frau war bekleidet mit Purpur, mit Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelgesteinen und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll Gräuel und Unreinheit ihrer Unzucht. Und sie hatte an ihrer Stirn einen Namen geschrieben, ein Geheimnis: Babylon, die große Mutter der Huren oder Ehebrecherin und der Gräuel der Erde. Und ich sah die Frau trunken vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Und ich wunderte mich, als ich sie sah, mit großer Verwunderung. Diese Verwunderung teilen wir sicher. Denn für uns erhebt sich die Frage: Wer ist dieses Tier, scharlachfarben? Aber noch drängender ist die Frage: Wer ist denn diese Frau, die auf diesem Tier in großem Prunk thront? Deren Charakteristik aber äußerst negativ ist und deren Bestimmung das Gericht ist. Ehe wir nun unsererseits mit Spekulationen starten, da sind wir ja ganz groß und schnell, sollten wir doch weiterlesen und den Text beachten, denn der Text bietet uns Hinweise, um die Bedeutung zu ermitteln. Der Engel sprach zu mir: Warum wunderst du dich? Ich will dir das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das sie trägt, und die 7 Köpfe und die 10 Hörner hat. Also ein Doppelgeheimnis, sowohl die Frau als auch das Tier. Aber auch die Zusage, dieses Doppelgeheimnis zu klären. Und nun kommt das Interessante. Zuerst wird das Geheimnis des Tieres gelüftet und dann erst der Frau, denn das Tier trägt diese Frau. Von unserer Neugier her würden wir gleich wissen, wer die Frau ist. Aber wir wollen dem Text folgen. Das Tier, das du gesehen hast, wir erinnern uns, die äußeren Merkmale entsprechen dem Drachen in Kapitel 12. Die äußeren Merkmale mit 7 Köpfen und 10 Hörnern entsprechen dem Antichrist in Kapitel 13. Nur hier hat dieses Tier eine scharlachrote Farbe. Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen. Beachtet die 3 Zeitformen. Es tritt auf, es verschwindet von der Bühne und es tritt aus dem Abgrund wieder hervor, das heißt, infolge dämonisch-satanischer Mächte tritt es wieder auf. Und es geht letztlich ins Verderben und die Bewohner der Erde, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben sind von Grundlegung der Welt an, werden sich wundern, wenn sie sehen, das Tier, das es war und nicht ist und da sein wird. Hier ist Verstand nötig, der Weisheit hat. Kleiner PISA-Test für uns. Macht uns sehr bescheiden. Aber Wenn wir uns dessen erinnern, was wir erarbeitet haben, und uns rückbesinnen auf Kapitel 13, dann haben wir gesehen, dass dort etwas Ähnliches berichtet wird. Dass die Person des Antichristen, ja, eine Zeit da ist, dann der Tod, es ist nicht da, und dann tritt er wieder auf, lebendig gemacht durch satanische Macht. Das entspricht dem bisherigen, und daraus können wir folgern, es hat mit dem Auftreten des Antichristen zu tun. Was aber bisher nicht geklärt ist, warum denn 7 Köpfe und 10 Hörner, das wird jetzt erläutert. Jetzt wird das Auftreten des Antichristen in den geschichtlichen Hintergrund eingeordnet. Die 7 Köpfe sind 7 Berge, auf denen die Frau sitzt. Für alle die, die voreilig die Frau gleich mit der römisch-katholischen Kirche und die Hure mit der Staatskirche gleichsetzen, für die ist klar, Rom erbaut auf den 7 Hügeln. Hurra, das ist es! Nur langsam, langsam. Es gibt viele Städte der Erde, die auf 7 Bergen erbaut sind. Die Gleichheit führt nicht zu Identität, sondern wir müssen weiterlesen. Die 7 Köpfe sind 7 Berge, auf denen die Frau sitzt. Und es sind 7 Könige. Das Und verbindet Berge und Könige. Berge sind in der alttestamentlichen Prophetie Ausdruck für Herrschaft und Macht, Könige sowieso. Wenn wir das Buch Daniel studieren würden, dann würden wir sehen, dass dort von Königen die Rede ist, dass man meint, es wären Einzelpersonen. Liest man den Text weiter, dann sehen wir, dass die Einzelpersonen für Reiche stehen, für Herrschaften. Und so auch hier. Und jetzt heißt es, es sind 7 Könige oder Königreiche. Und nun werden die 7 aufgeteilt. Wir können praktisch wie im Kindergarten oder in der ersten Klasse ruhig die Hände mal zur Hilfe nehmen, damit wir den Sachverhalt, der hier steht, ein bisschen ordnen können. Da heißt es, die 5 ersten dieser 7 sind gefallen. Dann heißt es weiter, der eine ist. Und der andere ist noch nicht gekommen und wenn er kommt, muss er eine kurze Zeit bleiben. Was bedeutet das? Nun, man muss immer da beginnen, was am einfachsten ist. Wir haben 3 Bereiche, 5 sind gefallen, einer ist und einer muss noch kommen. Einer ist, da redet der Engel zu Johannes. Das heißt, er spricht über die politische Ordnung, die Herrschaft zu seiner Zeit, und das ist das Römische Reich. Das ist. Wir haben ja gelernt, dass die Prophetie die Geschichte der Völker immer in Verbindung mit Israel zeigt. Also haben die 7 alle mit Israel und seiner Geschichte zu tun. Und Rom, das Römische Reich, hat es massiv mit Israel zu tun. Unter ihrer Herrschaft ist Christus gekreuzigt worden. Unter ihrer Herrschaft ist Jerusalem, der Tempel, zerstört worden. Unter ihrer Herrschaft sind die Juden dann weltweit zerstreut worden. Aber es heißt, 5 sind gefallen. Also müssen 5 andere Reiche vorher gewesen sein. Reiche, die es mit der Geschichte Israels massiv zu tun haben. Einen Blick in die alttestamentliche Geschichte lässt uns diese Reiche unschwer erkennen. Da ist das Reich der Assyrer, die das Nordreich Israel zerstört haben im 8. Jahrhundert oder am Beginn des 9. Jahrhunderts vor Christus. Und Israel in die Gefangenschaft geführt haben. Da ist dann als nächstes das Babylonische Reich, das das Südreich Juda besiegt hat, Jerusalem und den Tempel zerstört hat. Da ist das Reich der Perser, das den Tempelbau und den Bau des Tempels der Stadt Jerusalem wieder ermöglicht hat. Da ist das Reich der Griechen unter Alexander dem Großen, der damals das größte Weltreich eroberte. Und da ist das Reich Ägypten, das fortlaufend mit Israel zu tun hat. Das sind die fünf, die gefallen sind. Ich wiederhole, Assyrien, Babylonien, Persien, Griechenland und Ägypten. Gar nicht so schwierig. Fünf sind gefallen. Eins ist, das ist das Römische. Und eins wird noch kommen und muss eine kurze Zeit bleiben. Nun redet die Prophetie über Reiche der Nationen, die mit Israel zu tun haben, wenn Israel im Land ist. Die ganze Zwischenzeit schweigt die Prophetie. Erst wenn Israel zurückkehrt. Und wir leben in der Zeit, wo dieser Vorgang im Gange ist. Es sind zwar von den 15 Millionen Juden ein gutes Drittel zurückgekehrt. Fast zwei Drittel sind immer noch außerhalb des Landes. New York ist immer noch mit 2 Millionen Juden die größte jüdische Stadt. Und zurzeit ist es so, dass mehr Juden auswandern aus Israel, wie nach Israel einwandern. Da ist also gar nicht so sehr der Drang, alles nach Israel hin. Wir sehen daraus, wir sind in einer Zeit, wo sich das entwickelt, auf das letzte Reich hin. Und wir haben gesehen, das wird auf dem Boden des alten Römischen Reiches das entstehende letzte Weltreich sein, wo die Europäische Union eine entscheidende Rolle spielen wird. Denn das Auffallende ist, dass die römischen Verträge von 1956, die ja die Grundlage der Europäischen Gemeinschaft sind, die sprechen von 10 Vollmitgliedern, analog zu den 10 Hörnern, die auch 10 Könige sind, die mit dem Antichristen in letzter Zeit herrschen. Auffallend. Und ich bin sehr sicher, dass diese Politiker in Rom damals nicht bei Daniel und der Offenbarung nachgeschlagen haben, wie viel es denn sein müssen, sondern hier gemäß ihrer Sicht zu einer Entscheidung gekommen sind. Ja, aber Europa hat auch jetzt schon 27 Mitglieder und die Zahl der Anwärter steigt mit der Ukraine, mit Georgien, mit anderen Ländern, die Assoziierungsabkommen getroffen haben, mit der Türkei, die auf der Schwelle steht. Das sind doch schnell über 30. Richtig, aber das ist ja auch das Problem des Wachstums. Je größer der Kreis, desto mehr blockieren sie einander, sodass eine Kernidee im Augenblick am Entstehen ist, ein Kerneuropa und ein Europa mit etwas erweiterter Distanz. Man spricht politisch von dem Europa der zwei Geschwindigkeiten. Das heißt, Kerneuropa entwickelt sich sehr zielstrebig, klar weiter. Und die anderen, die noch nicht gleich so mitziehen, werden erst in der Folge dann weiter integriert, so sie denn dem Weg weiter folgen wollen. Das zeigt, wir stehen mitten in einem Prozess, der noch voll im Gange ist und ich weiß noch gar nicht, wie der ausgehen wird. Also ich bin jeden Tag neu am Studieren darüber und lese mit Aufmerksamkeit die Zeitung, folge den Nachrichten und lese die Kommentare von Leuten, die einen guten Überblick haben. Einer wird kommen. Und dann heißt es aber, er wird eine kurze Zeit bleiben. Was wir bisher gelernt haben, ist, dass die Zeit des Antichristen auf die letzten 7 Jahre begrenzt sein wird. Das hängt mit der Prophezeiung von Daniel zusammen. Dass da zuletzt eine Zeit von 7 Jahren sein wird. Und diese Zeit ist in Verbindung, geschildert in Daniel 9, Vers 26, mit dem Auftreten des Antichristen, da heißt es, er wird mit der Menge, da im Zusammenhang von Israel die Rede ist, kann es nur mit der Mehrheit des Volkes des Israels, einen Bund schließen. Bündnis ist Beistand. Zur Hälfte der Woche aber wird er den Bund brechen, in der Hälfte der 7 Jahre. Und das begegnet uns jetzt laufend wieder mit den 42 Monaten, 1260 Tagen, 3,5 Jahren, wird er den Bund brechen und ein Gräuel der Verwüstung wird an heiliger Stätte stehen. Jesus zitiert das in Matthäus 24 und in Markus 13 sehr deutlich. So dass wir erkennen, das Auftreten des Antichristen ist eine relativ kurze Zeit. Und dann fährt der Text fort und sagt uns, und das Tier, das war und nicht ist, das antichristliche Reich und der Antichrist selbst, ist sowohl ein Achter als auch von den Sieben und geht ins Verderben. Jetzt müsst ihr noch mal auf meine Finger schauen, wie im Kindergarten und in der ersten Klasse. Der Antichrist, das ist der Siebente, sein Reich. Aber er tritt zunächst in diesem brillanten äußeren Rahmen auf. Dann kommt das Attentat, er wird wieder lebendig und so tritt er scheinbar als ein Achter auf, ist aber zu den Sieben zu rechnen, ist der Siebente. Das ist die schlichte Bedeutung dieser manchmal verwirrenden Zahlen, wenn wir sie lesen. Noch einmal, 5 sind gefallen, Assyrien, Babylonien, Persien, Griechenland, Ägypten. Ein Reich ist das Römische Reich. Und eins muss kommen, das Reich des Antichristen. Und der Antichrist, der Repräsentant dieses Reiches ist, der hat sozusagen ein doppeltes Auftreten. Einmal als der Siebente dieses letzten Reiches und dann tritt er als Achter, lebendig gemacht durch den dämonischen Geist Satans, tritt er eigenmächtig auf, ist aber identisch mit dem vorher Siebten. So löst sich dieses auf. Und dann heißt es, die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige, die noch kein Königreich empfangen haben, aber mit dem Tier kurze Zeit wie Könige empfangen. Das ist eine Beschreibung für Zeit auf Macht, Wesensmerkmal der Demokratie, wie wir das heute in Europa haben. Eine Zeit lang mit ihm Macht empfangen. Sprich, dass hier ein 10er-Bund den Kern bilden wird, während der größere Radius all die anderen mit einfassen wird. Diese haben einen Sinn und geben ihre Kraft und Macht dem Tier. Das ist die Kernbasis des Antichristen. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen. So, und jetzt wird deutlich, damit bekommt diese Konstellation jetzt die Stoßrichtung Israel. Auslöschen und letztlich in der Schlacht von Harmagedon, die Schlacht, zu der der Herr die Völker zusammenruft, ist der Zusammenprall mit dem Lamm, mit Christus. Und das Lamm wird sie überwinden, denn er ist der Herr der Herren und König der Könige und die mit ihm sind, sind berufen und auserwählt und treue. Damit haben wir jetzt das Tier, den Antichrist und sein Reich beschrieben. Aber jetzt ist noch das andere des Doppelgeheimnisses offen, diese Frau, die da auf ihm thront, über und über vergoldet. Aber im Becher ist das Blut der Märtyrer und ihr Charakteristikum wird als Hure beschrieben oder besser gesagt als Ehebrecherin. Nun haben seit jeher ernste Christen, die aus Protest ihre Kirchen verlassen haben oder aus anderen Gründen Anstoß nahmen, haben immer auf andere Kirchen verwiesen. Das ist die Hure Babylon. Nur bitte beachtet, wenn ich mit dem ausgestreckten Zeigefinger auf jemand zeige, zeigen immer 3 auf mich. Und das müssen wir beachten. Wir können uns da nicht einfach rausnehmen. Und deswegen wollen wir nachdenken, was bedeutet das? Dass diese Frau eigentlich Ehebrecherin genannt wird, hilft uns. Denn die alttestamentlichen Propheten gebrauchen diesen Ausdruck, um den Treuebruch Gott gegenüber zu kennzeichnen. Ihr Ehebrecher. Und Jesus spricht, und Johannes hat das sehr deutlich getan, auch von diesem ehebrecherischen Geschlecht. Die können sittlich und moralisch in ihrer Ehe einwandfrei gelebt haben, aber in der Treue Gott gegenüber haben sie ein solches Verhalten an den Tag gelegt. Das Kennzeichen dieser Frau ist also Treuebruch gegenüber Gott. Und nun wollen wir uns verdeutlichen. Der Mensch ist von Gott geschaffen, für Gott und zu Gott hin geschaffen. Das ist unsere Bestimmung. Und alles, was daran vorbeiführt, ist Treuebruch. Und daher ist Religion Feindschaft gegen Gott. Denn Religion ist das, was der Mensch selber macht. Selbst wenn es im Namen Gottes macht, ist das Feindschaft gegen Gott. Und das ist ein Punkt, der wird heute gar nicht gesehen. In Gesprächen sagt man mir oft, ja, Sie sind ja religiös. Ich sage, nein, das ist der größte Irrtum meines Lebens, den habe ich Gott sei Dank überwunden. Ja, was heißt das denn? Und dann versuche ich, den wesentlichen Unterschied zwischen Religion und Evangelium deutlich zu machen. Religion ist das, was wir tun. Evangelium ist das, was Gott für uns tat. Religion ist der völlig nutzlose Versuch, zu Gott zu kommen. Und weil wir das nicht können, ist Gott zu uns gekommen. Das Ganze erinnert mich an ein schwieriges und gefährliches Spiel unserer Kindheit. Als Jungen haben wir einen Wettbewerb gemacht. Wir haben eine freistehende Leiter genommen, also keine gleichschenkliche Trittleiter, sondern eine einschenklige Leiter, haben die auf einer Rasenfläche aufgestellt. Zwei Jungs haben die festgehalten. Ein dritter stand an den Sprossen und auf Kommando haben die zwei losgelassen. Und dann ging es im Wettbewerb darum, wer an der freistehenden Leiter am weitesten hochklettern konnte. Nun, nach 2, 3 Stufen und Sprossen neigte sich die Leiter entweder so oder so und dann hieß es rennen. Denn wenn die umfiel, die Hebelwirkung entfaltet ganz schöne Kraft. Das ist Religion. Der Mensch versucht, an einer freistehenden Leiter zu Gott hochzuklettern. Nun gibt es ja Akrobaten, die können das. Die sitzen dann auf der obersten Stufe. Das sind all die religiösen Hochleistungsmenschen. Aber was haben sie erreicht? Gar nichts. Die sitzen auf der letzten Stufe und irgendwann müssen sie wieder runter. So ist Religion. Und versteht, der Mensch ist unheilbar religiös. Gott kann keine religiösen Menschen retten, nur Sünder. Und wenn der Mensch seine Religiosität nicht als Verirrung und Sünde erkennt, kann er nicht gerettet werden. Denn Jesus sagt, nicht die Gesunden bedürfen des Arztes, die Kranken. Und das ist die Schwierigkeit. Und so wird der Antichrist den Menschen in seiner Religiosität bündeln und binden an sich und wird das als seine Kirche formieren. Nicht eine bestimmte Kirche. Deswegen wird auch der Papst nicht der Antichrist sein oder andere Päpste, die es ja überall gibt, werden das sein. Sondern er wird das bündeln. Wir haben Kapitel 13 gesehen, Anbetung, 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 Anbetung. Aber was steckt dahinter? Treuebruch? Es ist zwar riesiger Glanz nach außen, aber nach innen wird das Blut von Märtyrern vergossen. Die, die nicht mitmachen, müssen die Konsequenzen tragen. Und diese Frau, die Kirche des Antichristen, thront auf dem Tier. Seht ihr, der Teufel ist der Affe Gottes. Hat Christus eine Gemeinde, dann hat der Antichrist auch eine. Und das ist die Hure Babylon, die Gesamtheit der Religionen der Menschen. Aber wenn der Antichrist seine Ziele erreicht hat, liquidiert er zusammen mit den 10 Herrschern diese Kirche und stellt sich selber in den Mittelpunkt, denn ich bin Gott. Wenn wir zurückschauen, haben wir Anschauungsbilder. Wir alle kennen die traurige Geschichte des Dritten Reiches mit der Person von Adolf Hitler. Warum haben selbst Christen nicht das Dämonische erkannt, das sich in diesem Menschen und seiner Bewegung verkörperte? Obwohl in Mein Kampf bereits alles drinsteht und auch Alfred Rosenberg im Mythos des 20. Jahrhunderts bereits all die Dinge geschrieben hat, haben selbst Christen in ihm den gottgesandten Retter gesehen, der die Schmach Deutschlands wieder von uns nehmen wird. Und Reichsbischof Müller, 1933, nachdem Hitler zum Kanzler gewählt wurde, der hat ja keinen Staatsstreich verübt, der ist ja gewählt worden, von allen Kanzeln evangelischen Kanzeln in Deutschland verlesen lassen. In der Gestalt unseres geliebten Führers Adolf Hitler hat das deutsche Volk sein neues Pfingsten erlebt. Man fasst sich an den Kopf. Das Land der Dichter und Denker, ein solches Maß an Verblendung. In der Taufliturgie hieß es, mit den Eltern danken wir Gott und dem Führer für die Gabe eines gesunden Kindes. Und ich könnte die Beispiele weiterführen. Welch eine Verblendung. Hitler hat ja recht gehabt, wenn er sagt, gebt mir 12 Jahre und ihr kennt Deutschland nicht wieder. Das hat er eingehalten. Aber die erste Hälfte, 33 bis 39, war glänzend. Die Arbeitslosen von der Straße, die Autobahnen gebaut, alles wieder in die Reihe gebracht. Und der heilige Begriff Ordnung, das schon 3/4 des Evangeliums für alle Deutschen, das wurde wieder auf den Leuchter gestellt. Und dann 39 bis 45, der Zweite Weltkrieg, hat Europa in einen Trümmerhaufen verwandelt. Wir haben ein so klares Vorbild. Und trotzdem können das viele nicht zuordnen. Hitler selber hat Konkordate mit der Kirche geschlossen, die heute noch gültig sind, mit der römisch-katholischen Kirche, sowohl in Deutschland wie auch in Österreich. Er hat Staatsabkommen mit den evangelischen Kirchen getroffen. Obwohl bereits im Mein Kampf und in den ideologischen Schriften von Alfred Rosenberg steht, wenn die Herrschaft gewonnen ist, wird das Christentum liquidiert und es wird ein germanischer Blut- und Bodenführerkult errichtet. Es war Programm, dass das Christentum vernichtet wird, obwohl er paktierte und das Christentum diese Paktierung als Geschenk Gottes ansah. Wen wundert's noch, dass in der letzten Zeit ganz andere Entwicklungen noch möglich werden? Der Antichrist wird die Kirche liquidieren, so steht es hier. Sie werden sie zerstören, ihr Fleisch fressen. Und dann heißt es im Text, die Wasser, an denen du diese Gestalt gesehen hast, das sind die Nationen. Das ist die Gesamtheit, die eingefasst wird. Und das Ganze bricht zusammen. Hier haben wir das politisch, ideologisch, weltanschaulich Religiöse. Wir übersehen ja, dass Politik weitgehende Verbindung in den religiösen Bereich hat. Mit allen nationalistischen, völkischen und sonstigen Empfindungen. Die Ideologie nur eine Form von Religion ist und die Weltanschauung sowieso. Und das alles wird er liquidieren und auf sich ausrichten. Und so löst sich dann dieses Geheimnis. Gleichzeitig aber ist Babylon, denn dieser alte Ausdruck wird ja schon beim Turmbau gebraucht, als Erhebung gegen Gott, wo der Mensch sich einen Namen machen will und wo Gott eingriff und das verhinderte damals. Am Ende lässt du die Entwicklung zu. Gleichzeitig ist das der Name einer Stadt. Nun rätselt man, meint das Rom? Wird Babylon wieder aufgebaut, was ja Saddam Hussein wollte, was ihm aber nicht mehr möglich war? Wird das, was jetzt in den Arabischen Emiraten gebaut wird, das ist ja eine Bauwut ohnegleichen dort, das höchste Haus, das höchste Hotel, die künstlichen Inseln in den Palmenformen mit alledem, immer mehr Geld wandert in diese Gebiete, das bildet das Finanzzentrum. Wenn man das alles verfolgt, man hält ja irgendwie die Luft an. Wird das neue Babel? Neulich in Geo eine Reportage gelesen mit all den, nicht nur den Bildern, den Texten, sondern auch den zugrunde liegenden Ideen, dass es bei mir nur so geklingelt hat und ich dachte, hey, da ist doch etwas am Werden. Und schaut, Babylon als Stadt steht für das politisch globalisierte Weltwirtschaftssystem. Wer glaubt, dass unsere Regierungen uns noch regieren, der träumt und schläft. Das haben längst die großen Finanzkonzerne übernommen. Wir schlichten einfachen Lohnsteuerzahler. Wir zahlen unsere Steuern, weil sie abgezogen werden. Die großen Firmen verändern ihre Firmensitze, um die Steuern zu umgehen. Die verbraten dort Milliarden. Im Zuge dieser Grundstücksspekulation geht die oberste Finanzbehörde davon aus, auf UNO-Ebene, dass 200 Milliarden Dollar verbraten worden sind in der Spekulation. Das müssen wir uns mal vorstellen, angesichts der Hungerkatastrophen, all dieser Dinge, da verselbstständigt sich doch irgendetwas. Und nun möchte ich auf etwas aufmerksam machen. Die Hauptreligion der letzten Zeit wird die Religion des Materialismus sein. Jesus sagt, niemand kann zwei Herren dienen, entweder wird dem lebendigen Gott oder Gott Mammon dienen. Eigenartig. Gott Mammon. Was ist das? Das ist in dem alten Gebrauch der Begriff für den Materialismus. Das ist die beherrschende Religion, nachdem der Kommunismus gescheitert ist. Der Materialismus in seiner philosophischen Anschauung ist auch gescheitert. Aber der Materialismus in der Ellbogengesellschaft, der ist gerade zur Religion geworden. Diese Religion hat täglich ihre festen Andachtszeiten zur Hauptsendezeit. Ist euch das schon aufgefallen? In den Hauptnachrichtensendungen kommt immer die Andacht für Gott Mammon. Und nun der Bericht von der Börse. Habt ihr erkannt? Das ist eine hochfromme Andachtszeit des Materialismus und des Gottes Mammon. In jeder Sekunde werden auf dieser Erde Milliarden Dollar umgesetzt über das Computernetz. Das ist nicht mehr wie früher, wo unten die Bankangestellten in Schiebkarren die Goldbahn von einem Regal zum anderen fuhren, um damit die Gegenwerte zu den Warengeschäften herzustellen. Das heute ist ein Computerwerkgang. Könnt ihr die Bilder, wenn die Wall Street Börse gezeigt wird? Wenn da die Broker stehen, wie verzückt und ekstatisch, wenn sie ihre Zeichen geben. Ich habe die Bilder mal auf mich wirken lassen. Da ist jeder Pfingstgottesdienst harmlos dagegen. Selbst afrikanische und südamerikanische Pfingstgottesdienste kommen da nicht ran an diese Ekstase, wenn dann irgendwie an der Börse was läuft. Ihr müsst die Bilder mal sehen. Die sind oft nur so kurz ausschnittsweise. Aber achtet mal drauf. Andachtszeit für Gott Mammon.